Jakob Augstein und Nikolaus Blome. Oben und unten. Abstieg, Armut, Ausländer. Was Deutschland spaltet. Ob es die Wahlerfolge der AfD, rassistische Übergriffe oder gewalttätige Proteste sind, es vergeht inzwischen kaum ein Tag, an dem die Nachrichten uns nicht mit einer Frage zurücklassen: Woher kommt die Wut, die Deutschland seit geraumer Zeit entzweit? In diesen Blinks bieten dir die selbstgewählten Widersacher Jakob Augstein und Nikolaus Blome ihre Perspektive auf das Thema. Eine Linke, die sich am globalisierten, zügellosen Kapitalismus reibt, und eine Liberal-Konservative, die mit dem Finger auf die Zuwanderung nach 2015 zeigt. Die beiden Journalisten kennen sich aus und fetzen sich gern. Beste Voraussetzung für einen Erkenntnisgewinn, den so viele Polit-Talkshows vermissen lassen. Blink Nummer 1. Über das Ausmaß der Armut in Deutschland lässt sich streiten. Wenn Rentner Pfandflaschen aus der Mülltonne fischen müssen, ist das für den deutschen Staat ein Armutszeugnis. Denn dass es in einem so reichen Land wie unserem überhaupt Armut gibt, ist ein Skandal erster Klasse. In diesem Punkt sind sich Augstein und Blome einig. Die Frage, was Armut konkret bedeutet und wie groß das Problem ist, bringt die beiden Streithähne aber ganz schnell auseinander. Angesichts offizieller Zahlen kommt Augstein zu dem Schluss, dass wir in einer zutiefst ungerechten und undurchlässigen Gesellschaft leben. Fast 13 Millionen Menschen hatten 2015 laut Statistischem Bundesamt weniger als 60% des durchschnittlichen Haushaltseinkommens zur Verfügung, waren also definitionsgemäß von Armut bedroht. Das sind mehr als 15% der Deutschen. Und selbst das Bundesbildungsministerium muss zugeben, Herkunft bestimmt hierzulande in hohem Maß über Bildung wie in fast keiner anderen Industrienation und damit auch über die Aufstiegschancen. Wer unten ist, bleibt es auch. Dieses strukturelle Problem muss die Politik beseitigen. Alles Sozialgeseufze, meint Blome. Wer von Armut bedroht ist, ist eben nur von ihr bedroht, nicht von ihr betroffen. So fallen Studierende in die Statistik, weil sie während ihres Studiums knapp bei Kasse sind, obwohl ihnen danach ein gutes Einkommen winkt. Und auch die eingangs angeführten Rentner sind in seinen Augen besser dran als von den Propagandisten der Sozialverbände dargestellt. Die gesetzliche Rente allein ist zwar niedrig, aber allzu oft wird ignoriert, dass rund die Hälfte der Rentner Zusatzeinkünfte hat. Nur rund 2,5% beziehen die Grundsicherung im Alter. Statistiken können also täuschen. Wer sich die Tatsachen anschaut, wird womöglich weniger Armut finden als angenommen und dafür jede Menge Erfolgsgeschichten. Zum Beispiel haben es seit 2005 rund 2,5 Millionen Menschen aus der Arbeitslosigkeit in einen Job geschafft. Doch was sind das für Jobs? Die beiden Journalisten haben dazu mit dem Vorsitzenden der Arbeitnehmergewerkschaft IG Metall, Jörg Hoffmann, gesprochen. Dem ist der Niedriglohnbereich ein Dorn im Auge. Ganze 2,6 Millionen Menschen arbeiten dort. Und Hoffmann weiß, dass auch bei dem relativ gut verdienenden Facharbeiter bei VW die Angst wächst, eines Tages dort zu landen. Eine Angst, die die Gesellschaft destabilisiert und gegen die nur sichere Arbeitsverhältnisse helfen. Wenn wir über die Konflikte im Land sprechen, zählt Armut offenbar dazu, selbst wenn sie nur als Bedrohung wahrgenommen und nicht wirklich erlebt wird. Blink Nummer 2. Wer oben ist, trägt eine besondere Verantwortung. Sowohl der frühere US-Präsident Richard Nixon als auch Spider-Mans Onkel Ben sind der Überzeugung, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Nur wer hat sie überhaupt, die große Macht, und worin genau besteht die Verantwortung der Mächtigen? Darauf gibt es bei diesem verbalen Schlagabtausch, wenig überraschend, wieder einmal mehrere Antworten. Auch wenn Augstein der aristokratisch anmutende Begriff Elite missfällt, muss er zugeben, es gibt auch in Deutschland einen kleinen Kreis von Menschen, der von der Mehrheit als die da oben bezeichnet wird. Diese Menschen zeichnen sich seiner Meinung nach vor allem durch eines aus: Sie haben mehr Geld als der Rest. Und sie werden immer reicher, schotten sich geradezu ab, während der Rest der Gesellschaft nicht Schritt halten kann. Schließlich lässt sich heutzutage mit normaler Arbeit kein Vermögen mehr erwirtschaften und nicht jeder hat üppig geerbt. Die politische Konsequenz lautet für einen Linken wie Augstein natürlich Umverteilung von oben nach unten, beispielsweise durch eine Vermögens- oder höhere Erbschaftssteuer. Die Geldelite müsste nur ein Stück vom Kuchen abgeben, um denen unten den Aufstieg nach oben zu ermöglichen. Die Elite ist besser als ihr Ruf, entgegnet Blome, der eine olle Neiddebatte wittert. Er gibt zu bedenken, dass es heutzutage gar nicht jeder nach oben schaffen kann, da das Wirtschaftswachstum allmählich an seine Grenzen stößt. In Zeiten, in denen die Angst um den eigenen Lebensstandard wächst, sind gute Arbeitsplätze umso wertvoller. Und an dieser Stelle kommt die Elite ins Spiel und bringt das Land nach vorne. Zahlen gefällig? 180.000 Familienunternehmer geben mehr als 8 Millionen Menschen gut bezahlte und sichere Arbeit. Außerdem stellen sie 80% der Ausbildungsplätze in Deutschland. Wenn das kein Ausdruck von Verantwortung ist. Diese Menschen dürfen sich zu Recht Elite nennen und sollten keine höheren Steuern fürchten müssen. Da spricht der Liberale in Blome. Denn zum einen zahlen die oberen 10% schon mehr als die Hälfte der Einkommensteuer, zum anderen gefährdet eine Vermögenssteuer Arbeitsplätze, indem sie den Familienunternehmen Kapital entzieht. Also wieder keine Einigung? Nicht ganz. Augstein und Blome stimmen darin überein, wer weder Elite noch verantwortungsbewusst ist. Unanständige Spekulanten und gierige Manager, die nicht auf das Wohl ihrer Angestellten, sondern nur auf ihren nächsten Bonus achten. Blink Nummer 3. Linker und rechter Populismus haben viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Wenn zwei sich streiten, freut sich bekanntlich die dritte. In der Politik sieht es tatsächlich ganz danach aus. In der Großen Koalition unter Angela Merkel streiten seit Jahren Union und SPD. Heraus kommt dabei meist eine konturlose Politik der Mitte. Und die hat vor allem die Akteure an den Rändern des Spektrums gestärkt. Auf beiden Seiten, links wie rechts, freuen sich die Populisten. Blome führt dafür die sogenannte Hufeisentheorie an. Links und rechts treffen sich an einem Punkt. Unten. Dort, wo Menschen Angst um ihre soziale Lage haben, verfangen offenbar Protektionismus, Anti-Amerikanismus, Russland-Sympathie und die Forderung nach höheren Hartz-IV-Sätzen. Was Populisten auf beiden Seiten außerdem eint, sie reden den sogenannten kleinen Leuten ein, sie seien eine homogene Gruppe. Eine Bewegung, sagen die einen, ein Volk, sagen die anderen. Zwar machen die einen die reichen Kapitalisten zum Sündenbock, die anderen die Zuwanderer, doch beides ist für Blome tabu. Für ihn sind Sarah Wagenknecht von der Partei Die Linke und Alexander Gauland von der AfD zwei Clowns, die dieselbe Nummer aufführen. Augstein hingegen will linken und rechten Populismus nicht in einen Topf werfen. Das Wir gegen Sie der Rechten hält er für zynisch und menschenfeindlich, das Wir gegen Sie der Linken für humanistisch. Wer das gleichsetze, begehe genauso einen Denkfehler wie alle, die den Nationalsozialismus zu Sozialismus erklären wollen. Linker und rechter Populismus lassen sich nicht gleichsetzen. Es handelt sich um gegensätzliche Strömungen. Deshalb hält Augstein es mit der belgischen Philosophin und Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe. Die ist der Ansicht, ein Gefühl könne nur durch ein stärkeres Gefühl bekämpft werden. Wenn sich ein Großteil der Gesellschaft benachteiligt fühlt und deshalb rechten Populisten verfällt, hilft also keine pragmatisch emotionslose Politik der Mitte, sondern Populismus von links. Weil Angela Merkel das nicht verstanden hat, ist sie für Augstein die Mutter der AfD. Blome sieht es so: Das eine Mal, als Merkel ihren Weg der Mitte verließ und es ausnahmsweise mit Gefühl versuchte, spielte sie der AfD in die Hände. Nämlich als sie im Sommer 2015 sagte, wir schaffen das, und 1 Million Flüchtlingen nicht den Weg nach Deutschland verriegelte. In der Politik kann man es also kaum allen Seiten recht machen, manchmal nicht einmal den eigenen Anhängern. Wie wahr das ist, zeigt dir auch der nächste Blink. Blink Nummer 4. Dem Sozialstaat fehlt das rechte Maß. Manchmal ist Politik paradox. Nehmen wir den Sozialstaat. Die einen beklagen ein Ausufern der Kosten, die anderen sprechen vom Kahlschlag. Oder die Agenda 2010. Die einen sehen darin rückblickend eine Jahrhundertreform, die anderen den Untergang der Gerechtigkeit. Sprechen diese Leute über ein und dieselbe Sache oder über grundverschiedene Dinge? Augstein und Blome jedenfalls reden nach eigener Aussage gern stellvertretend für die ganze Gesellschaft aneinander vorbei. Gemessen an seinen Kosten erbringt der Sozialstaat für Blome zu wenig Leistung. Zwischen 2010 und 2017 sind die Sozialausgaben um ein Viertel auf 918 Milliarden Euro pro Jahr gestiegen. Zurzeit fließen ganze 30% des deutschen Bruttoinlandsprodukts in den Sozialstaat. Und trotzdem diskutieren wir über Armut und gesellschaftliche Spaltung. Da läuft doch etwas gewaltig schief. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass nicht einmal die ach so neoliberale schwarz-gelbe Bundesregierung zwischen 2009 und 2013 etwas gegen das Wuchern des Sozialstaats getan hat. Mehr Lob hat Blome für SPD-Kanzler Gerhard Schröder übrig. Dessen Agenda 2010 machte den Sozialstaat zu einer erfolgreichen Mischung aus Hängematte und Nagelbrett. Hilfe ja, Ausruhen nein. So hat sich Deutschland erfolgreich gegen die Konkurrenz der Billiglohnländer gewehrt. Darüber kann Augstein nur den Kopf schütteln. In seinen Augen war die Agenda 2010 ein Abrissunternehmen. Sie hat zwar mehr Menschen zu Jobs verholfen, dafür aber das soziale Netz geopfert, indem sie Niedriglöhne, Leiharbeit und immer neue Befristungen möglich machte. Deutschland wurde so selbst zum Billiglohnland. Inzwischen werden Menschen mit geringem Einkommen durch Einkommensteuer, Sozialabgaben und Transferleistungen stärker belastet als Gutverdiener. Das System ist auf den Kopf gestellt. Vom Sozialstaat ist also nicht mehr viel übrig. Wer sich da noch beschwert, macht sich außerdem der Verallgemeinerung schuldig. Denn pauschal kann man über die so unterschiedlichen Sozialausgaben, Rentenzuschüsse, Hartz IV, Gesundheitsfonds und Flüchtlingshilfe gar nicht sinnvoll sprechen. Dass es an einer einheitlichen Definition des Sozialstaats mangelt, erklärt übrigens das so häufig vorkommende Aneinander-Vorbeireden. Das Sozialstaatsprinzip ist zwar im Grundgesetz verankert, welche und wie viele Leistungen damit gemeint sind, steht allerdings nirgends geschrieben. Keine gute Gesprächsgrundlage. Blink Nummer 5. Viele Ostdeutsche sind wütend über die Folgen der Wiedervereinigung. Chemnitz, Halle, Freital. Das sind nicht einfach nur Städte in Ostdeutschland. Diese Orte sind traurigerweise zu Synonymen für Fremdenfeindlichkeit geworden. Eine Nummer kleiner: Auch Rufe wie »Wir sind das Volk« und »Merkel muss weg« assoziieren viele inzwischen mit Ostdeutschland. Die Ostdeutschen sind offenbar ganz besonders wütend. Zu Recht? Im Gegenteil. Blome findet das Verhalten vieler Menschen in den neuen Bundesländern nicht nur nicht nachvollziehbar, sondern undankbar. Mehr als ein Viertel der 18- bis 29-jährigen Ostdeutschen sagt in Umfragen, die Nachteile der Wiedervereinigung überwiegen. Dabei hat der Osten eine wahre Aufstiegsgeschichte hinter sich. Dem Ende der SED-Diktatur und einer bankrotten Planwirtschaft folgte der sogenannte Aufbau Ost, ein wirtschaftspolitisches Programm, das die Lebensverhältnisse inzwischen nahezu an die im Westen angeglichen hat. Bereits mehr als ein Vierteljahrhundert lang fließt nun schon der Solidaritätszuschlag. Immer wieder gab es Gelder aus den EU-Strukturfonds und weitere Sozialtransfers. Die Arbeitslosenquote im Osten liegt aktuell nur 2% über der des Westens. Kein Grund, sich zu beschweren. Als ehemaliger Ostdeutschland-Korrespondent weiß Augstein, dass nicht alle Ostdeutschen gleichermaßen von der Wiedervereinigung profitiert haben. In der Nachwendezeit beobachtete er wirtschaftliche und familiäre Tragödien, überschattet von der Entwertung des Lebens einer ganzen Generation. Seit der Wende haben rund 2 Millionen Menschen den Osten verlassen. Die Zurückgebliebenen müssen sich arrangieren. Und auch heute noch existieren Probleme, die Wut durchaus rechtfertigen. Zum Beispiel, dass rund ein Drittel der Ostdeutschen im Monat weniger als 2000 Euro brutto verdient. Kein Wunder, dass diese Leute nun rebellieren, indem sie AfD wählen. Einer, der die Lage vor Ort gut kennt, ist Andreas Schönherr, Vorstand der Dresdner Tafel. Von ihm wollen die beiden wissen, warum sich die Wut so vieler Menschen eigentlich gegen Migranten richtet, wenn es doch im Kern um soziale Fragen geht. In seiner Stadt, so Schönherr, herrsche grundsätzlich großer Zusammenhalt, im Guten wie im Schlechten. Nach dem Elbe-Hochwasser im Jahr 2013 halfen die Dresdner einander. Ganz besonders tat sich dabei Lutz Bachmann hervor, der als Macher auftrat, Spenden sammelte und freiwillige Helfer rekrutierte. Viele seiner Bewunderer hielten auch dann noch zu ihm, als er im Jahr darauf die islamfeindliche Bewegung Pegida gründete. Leider treten viele Menschen nach unten, wenn sich ihnen die Chance bietet. Und die unten? Das sind in dem Fall die Geflüchteten. Blink Nummer 6. Deutschland muss sich als Einwanderungsland verstehen und entsprechend handeln. Was Alexander Dobrindt 2010 in einer Talkshow sagte, hat für einiges Kopfschütteln gesorgt. Deutschland ist kein Einwanderungsland, behauptete der damalige CSU-Generalsekretär, ganz so, als hätte es die Anwerbung der sogenannten Gastarbeiter in den 1950er und 1960er Jahren nie gegeben. Auch die Aufnahme von Flüchtlingen im Kalten Krieg und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ignorierte er. Wer auf die Fakten schaut, erkennt hingegen, Deutschland ist sehr wohl ein Einwanderungsland. Doch wie sollte ein solches Land handeln? Die Migration muss eingeschränkt werden, weil die Integration der Eingewanderten viel zu häufig scheitert, findet Blome. Dafür stehe zum Beispiel die Schulabbrecherquote, die unter Kindern mit Migrationshintergrund 5-mal so hoch ist wie unter ihren deutschen Altersgenossen. Jeder dritte Hartz-IV-Bezieher hat keinen deutschen Pass. Und auch in der Kriminalstatistik tauchen weit mehr Ausländer auf als in der Gesamtbevölkerung. Es brauche deshalb ein härteres Einwanderungsrecht mit einer stärkeren Selektionsstrategie nach dem Vorbild von Australien oder Kanada. Auch mehr Vollzug bei Abschiebungen würde dem Gefühl vieler Deutscher entgegenwirken, der Staat täte für sie weniger als für die Ausländer. Die Leute brauchen letztlich das Gefühl, die Politik habe die Kontrolle. Augstein hält das für eine Illusion. Die Migration kann genauso wenig wie ihre Ursache, die Globalisierung, vollständig kontrolliert werden. Jedenfalls nicht ohne einen Zaun zu bauen wie Donald Trump und dabei die eigene Moral zu opfern wie Alexander Gauland. Besser wäre es, die Realität anzuerkennen und mehr für die Integration zu tun. Dass die schneller gelingen kann, als viele denken, zeigt die folgende Zahl. Von den Flüchtlingen, die nach dem Jahr 2015 nach Deutschland gekommen sind, hatte 3 Jahre später schon ein Viertel Arbeit gefunden. Dieser Prozess ließe sich noch beschleunigen, wenn man Einwanderern schneller einen deutschen Pass gäbe, damit der Staat ihre soziale Lage verbessern kann. Das sollte er allerdings auch für die Einheimischen tun. Je sicherer ihre soziale Lage ist, desto weniger Angst haben sie vor den Folgen der Globalisierung. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erinnert im Gespräch mit Augstein und Blome daran, dass es bei der Integration von Einwanderern mit starren Rechtsprinzipien allein nicht getan ist. Er mahnt die praktische Vernunft an. Das kann heißen, Menschen nicht abzuschieben, die schon gut integriert sind und vielleicht bereits eine Arbeitserlaubnis zu erteilen, bevor das feste Aufenthaltsrecht gewährt ist. Dieser Grundsatz täte wohl so mancher politischen Diskussion gut. Weniger Prinzipienreiterei, mehr Pragmatismus. Ob Augstein und Blome sich darauf einigen könnten? In den Blinks, die du gerade gehört hast, geht es darum, dass die aktuellen Konflikte um Armut und Migration viele Menschen wütend machen, besonders in Ostdeutschland. Dabei lassen sie sich nicht mehr eindeutig anhand von den politischen Kategorien links und rechts beschreiben. Eine vermeintliche Politik der Mitte ist allerdings auch nicht die Lösung. Sie stärkt die Populisten an den Rändern des Spektrums. Stattdessen braucht es einen ehrlichen Blick auf die Ursachen der Kluft zwischen oben und unten und eine konsequente Einwanderungspolitik. Wie all diese Lösungen ausgestaltet werden sollten, darüber herrscht freilich keine Einigkeit, weder zwischen Augstein und Blome noch zwischen den restlichen politischen Lagern in Deutschland. Das waren unsere Blinks zu Oben und Unten, Abstieg, Armut, Ausländer, was Deutschland spaltet, von Jakob Augstein und Nikolaus Blome. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.